Halleluja. Ja, wir wollen uns im Jesus alle Ehre geben. Er ist wirklich gut. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Haben wir gewusst, oder? Gott ist Licht und bei ihm gibt es kein Wechsel von Licht und Finsternis. Er ist ein Fels, er ist so verlässlich und seine ganze Liebe gilt dir. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach für den Moment, mit dir zusammen sein, dich anbeten, mit Freunden zusammen, mit Geschwistern, vielleicht sogar Menschen, die dich noch nicht kennen, aber die einen Hunger haben nach dir. Und ich spreche das Segen und Offenbarung aus über diese Versammlung, über die Celebration. Auch alle, die hier sind, die Ferien haben, die unterwegs sind, die das online hören, schauen, sind gesegnet im Namen Jesus. Halleluja. Ich sehe ein Bärli oder wenigstens der Mann von einem Bärli. Sind beide da? Aber gebt euch Daniel einen Applaus. Er ist zurück von der Flitterwoche. Ja. Glory, glory. Ja, ja. Das ist eben schön. Hochzeit, das ist eben Hammer. Ja, Gott ist gut und ich bitte gerade, dass wir die erste Folie einblendet. Wir haben letzten Sonntag über das ungeteilte Herz geredet, anhand vom Beispiel vom verlorenen Sohn. Und wie wir vorhin schon angetönt haben, es gibt nachher die Möglichkeit, falls du bereits Erfahrungen gemacht hast, im einen oder anderen Punkt, und das möchtest mit uns teilen, da ist ein Open Mic. Und der zuerst kommt, darf zuerst reden. Gut. Heute gehen wir in den Punkten 1 bis maximal 5. Eigentlich im Update habe ich ja geschrieben, ich würde gerne den Punkt 3, Offenbarung von Sünderkenntnis, und Punkt 7, Wiedergutmachung, im Detail anschauen. Aber als ich die Message empfangen habe, ist mir klar geworden, dass wir uns viel mehr Zeit nehmen müssen für die ersten Punkte. Was bedeutet das, wenn du gegen den Mauer fährst? Tack. In deinem Leben. Und wie kannst du das richtig interpretieren? Wie kannst du Sündenerkenntnis haben, ohne dich selber zu verdammen? Wo ist eigentlich der Anteil bei der Schuld, wenn dir Schuld angetan worden ist und später wirst du wieder schuldig? Für was bist du verantwortlich, für was nicht? All die Fragen werden wir heute Morgen zusammen anschauen. Und natürlich, was für ein Segen ist es, wenn Gott an einem Menschen Schuld aufdeckt? Weil das ist der Weg ins ungeteilte Herz. Sind ihr ready? Halleluja. Gehen wir in einen verlorenen Sohn rein, die wunderbare Geschichte. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da hat der Sohn ein teils Herz. Er will nicht mehr beim Vater sein und denkt, allein kann ich es doch viel besser. Vater, gib mir den Kohle, ich gehe. Weil ohne dich kann ich es besser. Das ist der Zustand vom geteilten Herz. Der Vater, da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er im Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Das ist Folge vom geteilten Herz, dass man plötzlich in einer Art und Weise lebt, wo es kein Segen bringt, wo keine Kraft da ist, wo man sich beschmutzt, wo man sich im Falschen hinein bewegt. Und der verlorene Sohn, der erste, der jüngere Sohn, hat das voll durchgegeben. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer grossen Hungersnot heimgesucht. Da sind wir jetzt in der Erziehung von Gott drin. Punkt 2. Gott lässt die, die er liebt, nicht alleine. Er wird dich darauf aufmerksam machen, dass dein Herz geteilt ist, weil du bang gegen den Mauer anfährst. Und das ist so ein Segen, wenn wir gegen den Mauer anfahren und erkennen, warum. Nicht der Segen ist, dass wir an die Mauer anfahren. Der Segen ist, dass Gott sagt, stopp, mein lieber Kind. Wenn du so weitermachst, ist der sichere Tod Folge davon. Entweder geistlich oder körperlich. Nun gut, der Sohn ist gegen die Mauer gefahren. Nebst dem, dass er alles Geld verloren hat, ist eine Hungersnot gekommen. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner grossen Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Erziehe Gottes. Mehrere Wochen wahrscheinlich hat das gedauert. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schotten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Ist das nicht krass? Wie ist es, wenn du in einer Beziehung bist und ein teils Herz hast? Du begehst Ehebruch, du betrügst deinen Partner und du gehst den Weg und irgendwann findest du dich dort, wo du dich nicht hast wollen finden und alles, was du gehabt hast, wird dir weggenommen? Oder wie ist es, wenn du ein teils Herz deinem Gott gegenüber hast und du gibst der Sünde nach und du läufst mit der Sünde ein paar Meter? Aus diesen paar Metern werden ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate und du findest dich selber als ein Häufchen Elend. Das ist die Erziehung Gottes. Halleluja. Sag mal, danke Herr, dass du mich erziehst. Oh ja, und ich spüre, ich meine das von Herzen. Und es ist ein Segen, es ist ein Segen. Frage meine Kinder. Ich erziehe es auch liebevoll. Und ich werde auch liebevoll erzogen von meinem Vater. Ich bin so froh, dass es Grenzen gibt. Ich bin so froh, dass unser Gott im Himmel uns nicht einfach machen lässt. Halleluja. Sag mal, wenn, auch nur wenn du es kannst, danke Herr für die Mauer, die ich reinfahre. Weil es ist deine Erziehung. Okay, gut. Wir sind ja genau beim Punkt 2 stehen geblieben. Die Erziehung Gottes. Da kam er zur Besinnung. Das ist das Ziel der Erziehung. Gott geht sich nie darum, dir Schmerz zuzufügen. Gott geht sich nie darum, dir etwas Gutes vorzuenthalten. Nein, er möchte, dass du zur Besinnung kommst. Amen. Da kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Taglöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und dann fängt er an umdenken. Metanoia. Buß tun heisst umdenken. Umdenken. Das hat mit einer Gesinnungsänderung zu tun. Das ist der Motor. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem Taglöhner. Das ist der Prozess von der Buß, von der Offenbarung, die er zuerst gehabt hat, oder? Er hat die Offenbarung gehabt, da ist er zu der Sünde, da ist er zur Besinnung gekommen. Er hat gesehen, dass er gegen Gott und gegen den Vater gesündigt hat. Und dann ist er in die Buß hineingekommen und hat angefangen umdenken. In der Buß hinein, im Umdenken, ist nicht nur, hey, es tut mir dann leid wegen vorhin, gell? Sondern Buß bedeutet, dass du in einen Prozess hineinkommst und dass Gott dir einen göttlichen Plan vorlegt, wie du aus dem Schlamassel, wo du drin bist, wieder rauskommst. Versteht ihr? Das ist Buß. Das hat mit Denken zu tun. Und die sagen, Glauben hat nichts mit Denken zu tun. Die irren, weil du kannst nur glauben, wenn du dein Denken brauchst. Und du musst zum Umkehren für eine richtige, tüchtige, herzliche Buß, musst du deinen Denkapparat einschalten. Koppelt mit der Offenbarung von Gott. Nur Denken langt nicht, nur Offenbarung langt nicht. Beides muss zusammenkommen. Gott und Mensch. Gott gibt dir die Idee und du nimmst es an. Was war der Plan von dem jungen Mann? Er hat gesagt, hör mal, ich gehe heim zu meinem Vater, weil dort werde ich überleben. Er hat aber gewusst, dass er dem Vater eine Wiedergutmachung bringen muss. Und die Wiedergutmachung war, dass er sich als Knecht angeboten hat. Gut, er macht sich also auf, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wow! Sobald der junge Mann den Vater gesehen hat am Horizont, ist Vergebung passiert. Gerade in dem Moment, wo der junge Mann den Sohn, den Vater gesehen hat, hat er gewusst, Vergebung ist passiert. Da hat man nichts mehr dazu sagen müssen. Versteht ihr? Das hat man nicht mehr aussprechen. Das war symbolisiert. Das hat sich manifestiert im Vater, der dem Sohn entgegenrennt. Und dann der Kuss auf den Schweinehirt. Dann der Kuss auf den Sohn, der wahrscheinlich in prächtigen Gewänder ziehen lassen hat. Aber der Vater nimmt den Sohn an, so wie er zurückkommt. Schmutzig, stinkend, dreckend, dreckig rennt der Vater, der saubere Vater rennt auf den stinkenden, dreckigen Sohn zu, umarmten und küssten. Halleluja. Ist das nicht der Hammer? Das ist die Liebe vom Vater. Das ist der Kuss Gottes gewesen, die Versöhnung. Und dann der Sohn wieder dran. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Wow. Haben wir gelernt in der letzten Botschaft, ich empfehle dir zum Nachhören, wenn ihr sie nicht gehört habt, wie der ganze Kreislauf, die ganzen 9 Punkte erklärt. Unsere Sünde richtet sich immer in allererster Linie gegen Gott. Und dort müssen wir anfangen. Und dann kommt es auf die nächste Ebene, zu den Menschen. Und er hat das verstanden. Er hat das verstanden, weil er eine Offenbarung hat. Und dann sagt er, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das ist die Wiedergutmachung vom Sohn. Und das ist der Echtheitstest, wenn es darum geht, ein wiederhergestelltes Herz zu bekommen. Das ist der Echtheitstest. Es hat nichts mit Ablass zu tun, es hat nichts mit Verdienen zu tun. Ihr könnt es so anschauen. Das Wort Gottes ist voll von so Beispielen. Ich werde über das eingehend lehren. Zum Beispiel der Zachäus, der einem Gnade von Gott begegnet ist, hat er so schon mal die Hälfte von seinem Vermögen hat er verschenkt, den Armen. nachdem Jesus in die Augen geschaut hat. Und er gesagt, und wenn ich jemanden beschissen habe, dann kommt er gerade das Vierfache zurück über. Leute, das ist Wiedergutmachung. Der Zachäus hat sich nicht sein Heil erkauft, sondern er war von der Liebe von Gott berührt und er hat es wieder gut machen. Wie war es bei Jesus, wo er die Aussetzungen geheilt hat? Ich habe die Stelle jetzt nicht gerade nachgelesen, aber ich glaube, es sind 10 und ein oder zwei ist zurückgekommen. Das war die Wiedergutmachung, emotional. Jesus, danke vielmals. Und Jesus sagt, hey, aber im Moment, ich habe doch 10 geheilt, wieso kommen denn nur 2? Versteht ihr, um was es geht? Wiedergutmachung bedeutet, der Echtheitstest von der Güte von Gott ist bei dir angekommen. Wie war es dann bei dem Knecht, wo der Vater oder der König so viele Schulden erlassen hat und kaum ist er schuldenfrei gewesen, kommt ihm in den Sinn, dass ihm einen oder 3 Kaugummis schuldet. Und dann hat er gesagt, du kommst ins Gefängnis für das. Das war keine Wiedergutmachung. Der hätte dem, der ihm geschuldet hat, auch gerade das Doppelte sollen schenken, was er ihm geschuldet hat. Versteht ihr? Das ist Wiedergutmachung. Wiedergutmachung bedeutet, es ist keine Religion. Es ist nicht eine fromme Farce. Es ist nicht ein Sorry, es tut mir leid wegen vorhin. Sondern es ist etwas, was das Herz erreicht, das eine emotionale, materielle Wiedergutmachung ist. Und gegen das hat der Teufel sehr viel vorig. Dagegen meine ich. Weil das macht den absoluten K.O.-Schlag gegen ihn. Wenn es nicht einfach nur eine Vergebung ist, es tut mir dann leid und Jesus hat uns beide vergeben. Sondern, wenn du eine Offenbarung hast, was ist jetzt die Wiedergutmachung? Also, wir gehen weiter. Der Sohn hat das gehabt, weil er hat gesagt, Vater, ich bin im Rang vom Zweitgeborenen. Ich habe Erb, ich bin erbberechtigt. Gut, ich habe es durchgelassen. Aber jetzt, wenn ich in deinem Haus wieder sein will ich nicht mehr meine Privilegien haben, sondern ich will dein Knecht sein. Bedeutet, er hat gesagt, ich schaffe das wieder ab. Versteht ihr? Er hat das abschaffen. Das ist der Echtheitstest. Wow. Hat nichts mit Ablass zu tun. Hat nichts mit Leistungsdenken zu tun. Sondern es hat etwas mit einer göttlichen Ordnung zu tun. Dass, wenn einer wirklich Buß tut, er das tiefe Verlangen hat, das wieder in Ordnung zu tun. Ha? Amen. Glory ist unser Gott gut. Ha? Wow. Wiederherstellung ist die Folge davon. Der Vater hat nämlich gesagt, nein. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Halleluja, denn mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Neue Gemeinschaft, wieder herrlicher denn je. Halleluja. Jetzt habe ich extrem schnell geredet, gell? Jetzt fahre ich schön runter. Weil jetzt komme ich zu dem Thema, wo mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt, und ich glaube, ist in unserem kollektiven Bewusstsein so viel an falscher Einstellung, an falscher Lehre vorhanden. Nämlich geht es mir um den Punkt 2, Erziehung von Gott, Offenbarung, Sündenkenntnis und das Umdenken. Es gibt Kulturen, asiatische Kulturen zum Beispiel, wo Freundschaft über Wort gestellt wird. Und somit auch über Liebe. Wart, sollte ihm einen zweiten Flügel haben, die Liebe. Wart. Liebe. Sonst kreist sie um sich selber. Die Liebe ohne Wart ist auch irgendwie einer, der Kreischen trüllt. Die Wart ohne Liebe dasselbe. In dieser Kultur ist es wichtiger, dass du das Gesicht bewahren kannst, dass du Beziehungen aufrechterhalten kannst, als dass Liebe und Wahrheit reinkommt. Das gibt's. Und auch in unserer Kultur, man sagt eben Schamkultur, es sind vor allem die asiatischen Kulturen, die so aufgebaut sind. Aber etwas von dem steckt jedem von uns. Niemand hat es im Grunde genommen gern, wenn ihm ein Fehler gesagt wird. Ich mache keinen Witz. Am Anfang, als ich angefangen habe, predigen habe, ich sage nicht wo, wann und zu wem. Die höchste Kunst war, die Leute sind ja voller, sie sind in die Sünde hineingesteckt. Das hat ein Blinder gesehen. Die höchste Kunst war, die zu überführen von Sünde, ohne dass sie es merken. Weil sie könnten ja noch verletzt werden. Was ist das für ein Denken dahinter? Es ist ein Denken dahinter, das sich identifiziert mit was? Sagen Sie auch im Nachbar. Mit was identifiziert sich der Sünder, der seine Sünde will verstecken? Was denkst du? Er identifiziert sich mit seiner Sünde. Mit seinem Fleisch. Oder? Er identifiziert sich mit seinem Fleisch, weil das, womit du dich identifizierst, ich identifiziere mich mit meiner Family, ich identifiziere mich mit meiner Church, mit dem Leitungsteam, mit euch und euch schütze ich. Ich stelle mich voran, wenn etwas ist. Und wenn du deine eigene Sünde willst schützen vor dem Licht Gottes, das ihn schiesst, oder? Mit wem identifizierst du dich dann? Sag es am Nachbarn. That's true. Und wer will das? Niemand. Wieso machen wir es dann? Weil wir es nicht besser wissen. Wer aber, wie das Wort Gottes sagt im 1. Johannes, seine Sünde bekennt, der identifiziert sich mit was? Mit Gott, theologisch gesehen. Mit der Gnade, ja genau. Also der Sünder, der seine Sünde will verbergen, identifiziert sich mit seinem alten Mensch, der alten Schöpfung. Fleisch, alles, was Krümpel produziert, das eigentlich tot ist, der identifiziert sich mit dem Toten und sagt, hey, du super Tote, du. Hä? Dich nehme ich schon noch ein bisschen in Schutz, du Stinker. Und der, der seine Sünde offenbart und entblößt, der identifiziert sich mit dem, sag es laut, yes, mit dem neuen Mensch. Weil der neue Mensch, der will nichts mit dem zu tun haben. Der sagt, oh ja, danke vielmals. Darum habe ich das vorher im Worship auch gesagt. Er sagt, da gibt es nichts, was wir nicht gerne hören. Das ist für Chickens. Das ist ein total verdrülltes Denken. Sagen wir irgendetwas, was du nicht gerne hörst. Klar, ein Unglück, das in deiner Familie passiert. Das hörst du nicht gerne. Aber jetzt einfach so, mit uns in der Jüngerschaft, wir hören alles gerne. Wir hören alles gerne. Weil wir identifizieren uns mit der neuen Schöpfung. Das bedeutet, wenn eine Schuld in mein Leben hineinkommt und jemand macht mich darauf aufmerksam, ist doch das die Liebe von Gott, oder? Es macht mich ja zu einem besseren Mensch, zu einem besseren Jünger etc. Versteht ihr, wo wir herkommen? Eigentlich sind wir auch so in dieser Schamkultur rein. Aber wir sind auf dem vordergeraden Weg aus und ich kenne viele Leute, die ausgestiegen sind aus dem. Und das sind die Leute, die am schnellsten wachsen. Das sind die Leute, die den besten Dünger haben, Gnade von Gott und das Licht Gottes. Cool, nach dieser kleinen Einleitung machen wir Open Mic. Weil ich es nämlich vorher vergessen habe, im Feuer rein. Aber ich möchte kurz das Mikrofon öffnen, falls dann jemand bereit ist und da ist und sagt, hey, schau, letzten Sonntag hat mich das sehr angesprochen, Gott hat durch mich oder durch die Worte das und das gewirkt. Ist das Open Mic? Das bedeutet, du wirst nicht auf dem Video zu sehen sein, aber deine Stimme wird man hören. Also, ich gebe ein paar Momente Zeit, wenn das eben betrifft, kommt doch führen und teilt, was Gott in eurem Leben am Machen ist.
Also, als ich es letzte Woche gehört habe, bin ich nachher arbeiten. Und eigentlich wollte ich es nicht hören. Und ich bin raus und fand, das ist doch viel zu nah. Der Hans-Jörg redet viel zu nah in mein Leben. Und dann bin ich durch die Woche und ich bin nachher auch oft bin ich dann einfach im Bett gelegen und fand, oh ja, eigentlich will ich gar nicht raus. Ich will eigentlich lieber jetzt warten, bis er da kommt und ich warte zu meinem Bett, weil ich einfach nicht in die Welt raus wollte. Nachher bin ich in mein Power-Team gekommen und dort bin ich einfach von der Grad gegen den Mauer gerannt. Ich hatte eine Offenbarung gehabt. Ich habe verstanden, was in meinem Leben war und was das mich hindert, zu Gott zu kommen. Aber es ist wie... Also ich konnte es einfach sagen, aber es hat mich gar nicht berührt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, irgendwie lebe ich so, wie ich gar nicht möchte. Und ja, irgendwie habe ich dann gefunden, ja nein, ich weiß auch nicht, was ich gefunden habe. Dann bin ich wieder heim und habe gefunden, okay, ja, das ist eigentlich ein blödes Leben, weil ich habe mich mega in meinem alten Mensch gefunden hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist doch weg. Mit der Taufe und alles. Warum ist es jetzt wieder da? Und dann habe ich wie nicht gewusst, jetzt wie damit umgehen. Ist es jetzt, also es ist ja real, es ist ja jetzt da, also muss ich es ja annehmen, weil es ja da ist. Und dann ja, bin ich vorher angekommen und das Zeugnis hat mich mega aufgerüttelt. Und jetzt habe ich wie verstanden, was überhaupt in dieser Botschaft letzte Woche und auch heute drinnen steckt. Und ich habe wie ja, das Verständnis dazu bekommen, dass du schon tief geredet hast jetzt in meinem Leben letzte Woche, aber dass du recht gehabt hast mit dem, was du gesagt hast.
Danke dir.
Danke.
Halleluja. Lass uns nur eine Person nehmen. Danke für das tiefe Zeugnis. Mega euch. I love you.
Bei mir ist es nach der ersten Predigt vom ungeteilten Herz. Ich habe das mitgenommen und mir an dem Sonntag wirklich gesagt, ja Gott, nochmal ganz fest, ungeteilt. Und dann kommen immer wieder die Herausforderungen, oder? Gott will es dann gerade wissen. Wir haben sehr viele Krankheitsfälle bei uns im Geschäft und mich hat es dann auch noch ein bisschen verwünscht. Und ich habe noch einen Elternabend von einer Gruppe und ich hatte ein bisschen Kratzen am Hals und ein bisschen Kopfweh. Und bin dann an und auch so der Mitarbeiter gesagt, oh, und so, bla, bla, wie man das so macht, oder? Aber irgendwann habe ich gewusst und gemerkt, nein, es war nicht ganz gut gewesen. Auf jeden Fall, die Eltern waren super, ich bin nachher heim, bin im Bett gelegen und habe mich wirklich mies gefühlt, richtig mies. Kopfweh, Halsweh, alles. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich habe Gott gegenüber ein ungeteiltes Herz gehabt. Und zwar hat er mir einfach ganz klar gesagt, schau, Claudia, komm zu mir. Wenn du Mitleid brauchst, komm zu mir. Oder wenn du jemanden brauchst, der dich umarmt, der dich streichelt, der sagt, dass du gut bist, komm zu mir und überhaupt, ich bin dein Arzt. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, bin ich absolut wirklich gesund gewesen. Ich hatte am Samstag noch ein Fest von Beat und das sehr geniessen. Ich habe ein halbes Pfund Stan genommen, ich habe ein Neoangin genommen, aber ich weiss ganz genau, hundertprozentig, es war nicht das. Es ist wirklich Gott, der mir einfach an dem Samstag gesagt hat, schau, Claudia, komm wirklich zu mir. Ich liebe dich, ich bin dein Arzt und ich möchte dich streicheln. Und wenn du Mitleid brauchst, komm zu mir.
Wow, danke vielmals. Halleluja. Ein geteiltes Herz haben bedeutet, mit absolut Minimum von Kraft durchs Leben zu gehen. Und Gott hat uns ein Herz gegeben, das ungeteilt schlafen soll für alles, was wir machen. Nicht nur Gott gegenüber, dort fängt es an, aber unseren Ehepartner gegenüber, unseren Kind gegenüber, unserer Church gegenüber, unserem Powerteam, unserem Leiter, unserem Arbeitsplatz, überall. Ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, das ist vielleicht für sinnbildlich wie eine Glasscheibe und die ist einfach klar. Weißt du, das ist klar. Und wenn du Auto fährst und dann tätscht dir irgendwie ein Vogel wieder mal irgendeine Ladung oben runter oder irgendeine Mucke, eine grosse oder die, weiss ich was, die Maikäfer oder die wirklich ganz schlimmen Tiere hinterlassen Spuren an deinem Auto, dann musst du das wegputzen. Sonst hast du ja gar keine Sicht mehr. Und ein Herz, das geteilt ist, ist wie eine Scheibe, die voller verschiedener kleinen Pünktli ist. Und je mehr Pünktli auf dieser Scheibe sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du anfängst zu putzen. Also ich bin auch schon mit dreckiger Scheibe rumgefahren. Ich darf euch gar nicht erzählen. Jetzt weiss ich, dass es Bussen gibt für solche Sachen. Wenn eine Scheibe dreckig ist und dann kommt noch da und dann irgendwann sagt, komm, egal, komm, ich schaue da aus dem Fenster raus, da links oder irgendetwas. Und so sind wir manchmal unterwegs in unserem Leben. Und ich will euch heute eine Vision geben für ein reines, ungeteiltes Herz. Und meine Lieben, du weisst, es ist möglich. Weil das Blut Jesus ist geflossen. Das Blut Jesus ist geflossen, um alle Punkte wegzumachen. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, mag sein, dass die einen von uns eine ganz schlimme Biografie haben, eine schlimme Vergangenheit. Mag sein. Mag sein, dass dich tüpft. Aber ich garantiere dir, es ist das gleiche Blut, das gleiche heilige Blut von Jesus, das deine Vergangenheit reinwäscht, wie das Blut von dieser Person, wo du denkst, die hat es nicht so schlimm gehabt wie ich. Es ist das gleiche Blut. Es ist immer das gleiche Blut. Egal welches Problem bei Jesus Christus auftaucht, erstens, es hinterlässt immer einen Flecken und zweitens, es ist immer das gleiche Blut. Es ist das heilige, kostbare Blut von Jesus, wo Kraft hat, uns reinzuwaschen, egal was war. Jesus kennt dich und er leidet mit dir. Er leidet mit dir. Aber du darfst nicht in deiner Vergangenheit bleiben. Weil das Blut Jesus will dich reinigen. Und das Blut Jesus ist geflossen für deine Vergangenheit, für deine Verletzungen, für das unsägliche Leid, das dir im Leben passiert ist. Schneiden wir das ab, einverstanden? Und nehmen wir Vergebung an, sprechen wir Vergebung aus. Das ungeteilte Herz ist wie eine Scheibe, die kein Pünktchen hat, wo du klare Sicht hast. Psalm 2, ist glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anerkennt und der durch und durch aufrichtig ist. Das ist ein freier Mensch. Das ist der Hammer, oder? Ich lese es nochmal. Also wer wirklich glücklich ist, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind, also dass die Treulosigkeit, das geteilte Herz vergeben, geheilt, dem die Schuld, Folge, Konsequenz von der Treulosigkeit vergeben ist. Ja, ist wahrhaft glücklich zu nehmen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und durch aufrichtig ist. Wisst ihr, Gnade bedeutet nicht, ich lebe in der Sünde und Gott liebt mich trotzdem. Das bedeutet Elend. Das ist Elend. Also ich lebe in der Sünde, aber Gott liebt mich gleich. Also meine Frau ist mir treu, aber ich bin ihr untreu. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Versteht ihr? Das ist so vertrüllt. Leute, wie sind wir auf die Idee gekommen, jemals? Gnade bedeutet, Gott hat mir meine Schuld vergeben und mir ein neues Herz geschenkt. Und jetzt bin ich aufrichtig. Das ist Gnade. Und aus seiner Gnade kann ich das erleben. Ist es nicht schlimm, was man daraus gemacht hat? Es ist wirklich krass, weißt du? Wie Gnade mit Füßen getreten worden ist. Gnade bedeutet, ich werde annehmbar vor Gott. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit geworden. Er schenkt mir ein Leben, dass ich vor ihm bestehen kann. Er muss nicht alle Augen und Hühneraugen zumachen, wenn er mich anschaut. Sondern was er mir offenbart hat, ist bei mir in Ordnung. Meine Scheibe ist klar, meine Sicht auf Gott ist klar. Darum habe ich auch Zuversicht, kann jeden Tag zum Vater kommen. Weiss, er ist ein Belohner. Das ist Grace, das ist Gnade. Und das sagt der Psalm 32. Er sagt da, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Also, ihr wisst ja meine knackigen Aussagen, die mir schon einen Austritt beschert haben. Depression ist Sünde. Und wenn du das Gegenteil glaubst, erklär mir das. Wenn Jesus schon sagt, Sorgen ist Sünde, wie viel mehr ist denn Depression Sünde? Wo es sich nur noch um dich selber drüllt und um deine eigenen kleinen Probleme. Wo alle anderen geschuld sind und die Welt so schwierig ist. Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Sünde bedeutet notabene, das Ziel verfehlt. Und es ist mir egal, wie viele Medikamente du schluckst. Du hast das Ziel verfehlt. Und jetzt fährst du natürlich in Selbstverdammung, oder? Jetzt denkst du ja, hey, aber nein, du, wenn du meine Geschichte wüsst und übrigens neurologisch und Zeug und Theater, mit was identifizierst du dich, wenn du so redest? Mit dem neuen oder mit dem alten Mensch? Sagen wir es, sag es dem Nachbar. Mit dem alten, der neue Mensch hat doch keine Depressionen, hallo? Nicht? Schon mal einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung gesehen mit einer Depression? In Never? Das geht nicht. Es existiert nicht. Wir sind so in einem anderen Denken rein. Indem wir unsere Schwachheit nicht zu Gott bringen, fangen wir sie an in Schutz zu nehmen, machen sie zu uns selber und werden sie nicht los. Aber solange ich meine Sünde verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Versteht ihr? Weil du dich mit dem Falschen identifizierst. Weil du die Sünde schützt in deinem Leben und sagst, ja, friss mich noch ein bisschen auf. Schau, es wäre zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, es ist wie wenn du ein schönes Abendkleid hast. Du gehst in den Ausgang und dummerweise spritzt dir ein bisschen Tomatensauce auf dein Kleid. Oder? Und dann weisst du eigentlich, das ist nicht gut, oder? Aber du wirst sagen, nein, nein, das gehört zu meinem Kleid. Ja, das habe ich so gekauft, das stimmt ab. Oder du hast Besuch in deiner schön neu eingerichteten Wohnung und deine Katze kann es nicht verheben und macht ein Häufchen-Säckchen. Alle rümpfen die Nase, aber du sagst, nein, das ist tipptopp, ja, es läuft das so. Das muss so sein, weißt du? So ist ein Mensch, der seine Schuld rechtfertigt. Klingelt's? Manchmal fragen mich die Leute, was ist eigentlich, wieso bist du immer gut drauf, wieso wachst du, bla bla bla. Der einzige Grund ist, Gott hat mir eine Gnade gegeben im Leben. Nämlich, wenn ich etwas entdecke in meinem Leben, wo mir Gott darauf aufmerksam machen will, dann gehe ich dem nach. Dann gehe ich dem nach und Gott führt mich so in einen Buß hinein und ich werde ein glücklicher Mensch. Jeder Mensch kann glücklich sein. Also ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum ein Christ überhaupt nicht glücklich sein kann. Besonders bei uns in der Schweiz, in Europa, haben wir null Probleme. Ich meine, null Probleme. Da müssten wir doch wirklich die absoluten Smilenden sein. Sagen Halleluja. Wow. Hey. Gerechtigkeit ist in mein Leben hineingekommen, wo ich es nicht erwartet habe. Heilung ist in mein Leben hineingekommen. Vergebung ist in mein Leben hineingekommen. Wow. Und aller Anfang ist dort, dass Gott mit seinem Finger in dein Leben hineinkommt. Ich lese etwas aus den Klagelieder vor. Klagelied 2,14. Das hat ja der Jeremia geschrieben. Und Jeremia, seine Botschaft war, Leute, das Mass ist voll, ihr werdet verschleppt. Es ist unabwendbar. Juda hat versagt. Das Mass ist voll. Gott bringt euch 70 Jahre in Gefangenschaft. Eine Botschaft, die niemand wollte hören. Sehr wenige wollten es hören. Nicht ganz niemand, aber sehr wenige. Und man hat eigentlich darauf gehofft, dass man eine bessere Botschaft hört. Und im Klagelied heisst, seine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt. Sie deckten deine Schuld nicht auf, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie weissagten dir Aussprüche voll Trug und Verführung. Also, er sagt, das Problem mit euren Propheten ist, sie haben euch die Schuld nicht aufgedeckt und so haben sie euch nicht vor der Gefangenschaft bewahrt. Was sind das für liebe Menschen, die einem Fehler nicht sagen? Was sind das für liebe Menschen, die mich rumlaufen lassen mit einem Spaghetti-Maul in der Stadt Zürich und nicht sagen, du willst mal die Serviette für ihn nehmen? Was sind das für liebe Menschen, die Angst haben vor der Reaktion? Versteht ihr, wie twisted alles ist? Das Reich Gottes ist so frei, so klar, so einfach, so logisch. Freiheit ist für jedermann da, ob du schwerstsüchtig bist, ob du hochdepressiv bist, ob was immer dich in Gefangenschaft geführt hat. Wenn du das als Licht bringst, ernsthaft bereust, tag, du bist frei. Wer glaubt das? Mir ist eigentlich gleich, ob du es glaubst oder nicht, weil das Wort Gottes sagst, aber ich freue mich über jeden. Halleluja! Das ist Power. Das ist Power. So funktioniert es. Römer 2,4. Auch so eine Hammerstelle. Gut, ich meine, ich habe noch nicht mal ein Drittel vom ersten Punkt. Römer 2,4. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegen will? Versteht ihr? Für mich ist das Peinlichste ein Mensch, der sich gegen Veränderung wehrt. Das Peinlichste ist für mich ein Christ, der seine eigene Schuld in Schutz nimmt. Ja, es ist jetzt halt so. Ja, Gott versteht es. Und ja, der Prozess. Und was ist das? Der schiesst dich ja selber ins Knie. Ich habe mal einen Bauer gekannt. Der wollte eine Sau verschiessen. Einen dicken Bauch gehabt. Kein Witz, hat sich vor ins Knie geschossen. So kommt mir der vor, der sich wehrt gegen göttliche Korrektur. Er schiesst sich ins Knie. Du musst anfangen, Gottes Licht in dein Leben hineinscheinen lassen. Identifikation mit Jesus Christus. Im Jesaja heisst ein zerschlagener Geist, weist Gott nicht zurück. Was ist ein zerschlagener Geist? Ein zerschlagener Geist ist der Geist, der den verlorenen Sohn gehabt hat, der vorgerannt ist, der Sohn, der vorgerannt ist, der nicht zur Besinnung gekommen ist. Da war kein bisschen Stolz mehr gewesen. Im 1. Petrus heisst es, hey, Gott widersteht dem Stolzen. Weisst, bang, fährst immer in die Mauer rein. Aber am Demütigen gibt er Gnade. Und das ist genau dem Sohn passiert. Er hat einen zerschlagenen Geist gehabt. Herr Vater, was immer auch ist, sag mir es, ich bringe es in Ordnung. Ich will, dass meine Scheibe rein ist. Als ich die Lehre hatte, im Leitungsteam habe ich auch über das geredet, über die Segnung, dass ein Mensch sich selber richtet. Richtet euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt Paulus. Über die Segnung, über den Segen von einem Menschen, der das feine Verständnis hat vom Geist Gottes, der einem etwas sagen will. Verstehen, was ich meine? Es ist ein ganz feines Messgerät. Und wenn du das hast und wenn Gott dich einfach so korrigieren kann, dann bist du sowas von gesegnet. Und dann ist die Frage aufgekommen, schau jetzt mal, jetzt, was du sagst, verstehe ich da, oder? Vielleicht geht es dir jetzt auch so, ja, aber da ist es tot. Es bewegt nichts. Und es ist tatsächlich so, eine Offenbarung, eine Sündenerkenntnis, ist nicht etwas, was dir jemand anders dir sagt und buchstabiert. Das kann helfen. Letztendlich ist es der Geist Gottes, der dich überführt. Nur das hat Kraft. Und wie kannst du jetzt in das hineinkommen? Wie kannst du in den Zustand hineinkommen, wenn du merkst, das Herz ist bereits verhärtet? Du hast schon zu viele Flecken da, oder? Das siehst du nicht mehr klar. Und ich will es mit folgendem Beispiel sagen. Wenn irgendetwas in deinem Leben auftaucht, irgendeine Situation, wirklich, also von Gedanken über Tat, über Sein, zu Beziehungen, zu Umgang mit weiss ich was allem, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht in Ordnung ist, von Gottes Wort her, von seinem Geist her, dann tu es nicht ignorieren. Wenn du das ignorierst, dann gibt es ein Flecken nach dem anderen. Und du kommst in eine Finsternis hinein. Viele trösten sich dann noch darüber, dass sie sagen, ja, aber ich habe Gott erlebt in der Anbetung. Natürlich. Gott erlebst du. Er liebt dich. Er lebt in dir. Aber es ist nicht die Freiheit, es ist nicht die Freude, es ist nicht die Power, es ist nicht das ungeteilte Herz, das du darfst haben. Mit anderen Worten, jede kleinste Verunreinigung in deinem Leben ist zu behandeln. Jede kleinste Verunreinigung. Lass nicht durch. Das heisst, du bist immer aufgeräumt. Wenn deine Scheibe nachher klar ist und es puppt dir so eine Amsel drauf, oder? Weißt du, ist das weg und hast wieder eine klare Sicht. Und du weisst es. Oftmals sind wir in der Finsternis, weil wir das bisschen Licht, das Gott uns gibt, nicht wertschätzen. Angenommen, du bist in einer stockfinsteren Nacht, in einem stockfinsteren Ort und du sollst in ein stockfinsteres Haus rein und du musst dort hineingehen. Was machst du? Die Tür ist offen. Du nimmst dein Handy wahrscheinlich oder ein Zündhölzli, aber wahrscheinlich nimmst du das Handy, weil das Zündhölzli gerade nicht dabei hast, Gott sei Dank, und das Feueranzünderli. Nimmst dein Handy und mit dem bisschen Licht, das du hast, taschst dich vor. Und das ist der erste Hinweis vom Heiligen Geist. Hey, mein Lieber, da stimmt etwas nicht. Du reagierst und machst Licht. Du gehst in das Haus rein und das Erste, was du machst mit deinem Handy, du schaust, wo ist der nächste Lichtschalter, stimmt's? Wenn du den Lichtschalter siehst, bang, und der Gang ist schon hell. Und das ganze Leben ist aufgehellt. Und angefangen hat es mit einem kleinen Hinweis, geh mal in das Haus rein, schau mal an. Und du nimmst dein Handy und du nimmst die Stimme vom Heiligen Geist ernst und du sagst, nein, das ist so dunkel, es lohnt sich gar nicht. Du tust das Lichtli wertschätzen, das dir Gott gibt. Das kleine Lichtli. Und mit dem kleinen Lichtli kommst du zum nächsten Lichtschalter. Und wenn einmal der erste Lichtschalter brennt, dann nimmst du das ganze Haus ein, bis die Hütte Festbeleuchtung hat. Und dann siehst du endlich den Gartenschalter. Und dann machst du... Und dann geht der ganze Garten an und der Pool sprinkelt und der Wasserfall. Und dann heisst es, glücklich ist der Mann, glücklich ist der Mann. Vorher bist du noch im Finsteren gewesen. Mit der Taschenlampe bist du über das Gebüsch gestolpert. Aber weil du das Licht, das Gott gegeben hat, den Hinweis, dass du etwas ändern musst, wertgeschätzt hast, bist du weitergekommen. Halleluja. Verstehst du das Prinzip? Hey, ich muss mich entschuldigen. Kein Witz. Also, ich habe ja nicht viel aufgeschrieben. Aber das war es, glaube ich, für heute. Ich hätte noch so viel zu sagen über Stopp der Selbstverdammnis, zum Beispiel, habe ich aufgeschrieben. Oder eben Schuldanteil. Aber ich glaube, ich mache jetzt eine sanfte Landung. Nein, ich mache es anders. Cool. Viel cooler. Ich nehme zwei Fragen rein, um die Botschaft abrunden. Wenn vielleicht du, Marcel, könntest es mitnehmen. Und ich will einfach zwei Fragen jetzt aus eurer Mitte reinnehmen und beantworten. Und dann gehen wir in Worship und dann setzen wir das um. Schau, der Peter hat schon aufgeschreckt.
Peter, oder? ich habe keine Frage. Ich habe also Ergänzung.
zu dem, mir ist bei der Geschichte mit dem verlorenen Sohn aufgefallen, dass der auch also bei der Offenbarung, also als er erkannt hat, jetzt bin ich da bei den Schweinen und mein Vater hat so viel und so viel Diener und bei ihm wäre es mir viel besser gehen können, hat er seine Identität gefunden und erkannt und hat er erkannt, dass der Vater gut ist. Dass Gott gut ist. Und ich möchte es sagen, weil es kann bei einigen Menschen kann das ein Hindernis sein, dass sie denken, dass sie nicht wert sind oder dass es sowieso keinen Sinn macht oder so, dass der Gott, dass sie so klein sehen, dass sie gar nicht zu Gott kommen. Das wollte ich ergänzen.
Danke vielmals. Sehr wahr.
Ich wollte einfach etwas teilen mit euch, was mir vorher klar geworden ist, zu diesem Thema, die Wiederherstellung vom geteilten Herz. Also wir bemühen uns ja alle sehr darum, hoffentlich im Moment. Das ist wirklich das Thema, das uns berührt. Mir ist aber bewusst worden, dass Jesus schon ein ungeteiltes Herz für uns hat. Und das wollte ich einfach mit euch mitteilen. Also da müssen wir uns gar nicht darum kümmern. Den Rest müssen wir machen.
Das ist super. Das ist noch besser als Fragen. Halleluja. Das ist noch besser als Fragen. Ja, ich bitte Band on stage. Und mir geht es jetzt darum, in dieser Einleitung, eben in die Offenbarung von Sünde, dass wir ins neue Denken umarmen. Dass wir uns nicht wehren mit Händen und Füßen gegen Erziehung, sondern dass wir kooperieren mit Gott. Dass wenn du in eine Wand reinfährst, dass du an einem Punkt nicht weiterkommst, dass du Gnade bekommst, das richtig zu interpretieren. Mir geht es darum, dass wir beten können, dass wir eine Offenbarung bekommen. Und wenn dann die Scheibe mal geputzt ist, wow, du wirst einen Menschen anmerken. Du kannst den nicht mehr zurückhalten. Der wird auffallen. Durch Kraft, Liebe und Freundlichkeit. Und lass uns in das hineingehen. Lass uns jetzt wirklich uns Gott nochmal angeben. Und den Punkt der Selbstverdammung konnte ich jetzt nicht bringen, aber ich spreche einfach hinein. Es geht nicht darum, dass du dir selber das Leben beschwerst. Weil die in Christus sind, die haben keine Verdammnis. Sondern es geht darum, dass der Heilige Geist die Möglichkeit hat, um Sachen aufzuzeigen. Aber das müssen wir jetzt einfach so annehmen. Ich verbiete jedem mit Selbstverdammung gefallen. Ich verbiete es im Namen Jesus. Selbstverdammung gibt es nicht. Gibt es nicht. Halleluja. Und ich will beten für das. Ich will beten für den ersten Punkt von der Offenbarung von der Sünde. Wo schlussendlich auch ein Mensch in die Bekehrung hineinführt. Zuerst will ich einfach die Proklamation machen über die Liebe vom Vater und über die Bosheit vom Teufel. Ich will einfach offenlegen und bloßstellen, dass der Teufel unsere schlechte Verhalten hineinführt, bis zu Tod, Depression und Selbstmord. Und das noch schafft, dass wir das noch in Schutz nehmen. Und wir sagen, stopp mit dem. Wir akzeptieren das nicht. Das ist das Werk vom Satan von Anfang an, vom Verdrüller, vom Verwirrer. Für die, die in Christus sind, gibt es kein Verdammnis. Sondern es gibt Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Halleluja. Spreche das aus auch und ich entlarve alle falschen Theologen im Namen Jesus, die einen beschweren und schwer machen. Es ist nicht so. Das Blut Jesus ist geflossen für jede Vergangenheit. Keine Biografie in dieser Welt ist außerhalb von Gottes Handlungsspielraum. Amen. Sein Arm ist nicht zu kurz, um jede Biografie hineinzulangen. Egal wie zerstört das Leben ist, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Gottes Blut, Jesu Blut ist wirksam. An den kleinen und an den grossen Menschen, an den alten und an den jungen. Ich proklamieren das und wir bitten auch, wir bekennen auch, dass wir oftmals ein falsches Verständnis haben von Gnade. Eigentlich meinen wir, uns ist Schwäche und wir sagen Gnade, aber Gnade bedeutet Gottes Stärke. Gottes Stärke. Gottes Gnade in unser Leben nehmen wir an. Halleluja. Ich bitte dich jetzt um ein neues Verständnis, Jesus Christus. Ich bin dann auch Macht von der Selbstverdammnis, von der Selbstanklage, wo ihre Wurzeln ebenso im Reich von der Finsternis hat. Und ich löse göttliche Offenbarung aus, von der Liebe vom Vater, von der Gnade von unserem grossen Gott, vom Vater, der uns umarmt, wenn wir zurückkommen zu ihm, egal in welchem Zustand das wir sind, vom Vater, der uns einen Kuss gibt zu der Versöhnung, weil unser Herz totale Bussefertigkeit vorweist. Wir proklamieren das im Namen Jesu und ich proklamiere auch Offenbarung von Sünderkenntnis, göttliche Offenbarung. Und ich komme mit dem scharfen Schmerz und ich trenne das von Selbstverdammnis. Ich trenne das von Identifikation mit dem alten Mensch. Und sage, hey, wir sind so verloren. Wir wollen etwas schützen, was nicht schützenswert ist. Und was schützenswert ist, das lehnen wir ab, weil wir uns nicht würdig fühlen. Ich bekenne die Schuld. Und wir gehen für das Königreich Gottes. Halleluja. Danke, Jesus, dass du die Offenbarung fliessen lässt. Jedes einzelne Herz. Dass wir sind, wie die Träumenden aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Halleluja. Danke, Jesus. Gnade, Gnade, Gnade. Ja, wir gehen jetzt in die Zeit der Anbetung und wir lassen das tief sinken. Das Abendmahl kann man nehmen. PlayStation ist offen. Ihr könnt vorbeigehen. Wenn ihr jetzt tatsächlich einen Verdammungsgedanken habt, rennt die PlayStation. Ihr werdet jemanden finden, der euch sagen wird, nein, mein lieber Kind, Gott liebt dich. Der Vater nimmt dich an. Wenn ihr eine Sünde bekennen wollt, rennt die PlayStation und bekennt die Sünde vor Zeugen, damit ihr sie los sind im Namen Jesus. Wenn ihr Gott Danke sagen wollt, geht zu jemandem an und feiert das Abendmahl zusammen und erneuert den Bund zu eurem Vater. Halleluja. Wir segnen auch alle Namen, die in der Ferien sind, die nicht da sein können. Die volle Salbung soll auf euch sein. Im Namen Jesus. Amen.